Literatur im Schulnetzradio.
Heute begrüßen Sie
Mona Fuchs
und Theresa Böhm.
Unsere Themen sind
Sprache und Identität in Paul Austers City of Glass.
Dieser Roman war auch Ausgangspunkt für das Projekt Trilogy, über das wir in dieser ersten Sendestunde berichten werden.
Trilogy, eine Sondersendung eines begehbaren Bühnenprojekts, realisiert von den Klangräumen des BG Silgasse.
Nach einem Roman von Paul Auster. Die Hauptperson, ein Schriftsteller, wird für einen Privatdetektiv gehalten. Dieser nimmt die Rolle an und wird damit beauftragt, einen scheinbar geistig verwirrten Religionsforscher zu observieren, denn dessen Sohn fürchtet, der Vater trachte ihm nach dem Leben. Der Vater hat bis vor kurzem eine Haftstrafe verbüßt. Er hielt seinen Sohn jahrelang in einem dunklen Zimmer gefangen, um herauszufinden, ob er ohne jeglichen Kontakt zu anderen Menschen die Sprache Gottes erlernen würde. Die Sprache des Sohnes hat sich noch immer nicht normalisiert.
Keine Fragen, bitte. Ich bin Peter Stillman. Ich sage das aus meinem eigenen freien Willen. Ja, das ist nicht mein richtiger Name. Nein, natürlich ist mein Verstand nicht ganz, was er sein sollte. Aber dagegen lässt sich nichts machen. Nein, dagegen. Nein, nein, nicht mehr. Sie sitzen da und denken, wer ist diese Person, die mit mir spricht? Was kommen da für Wörter aus seinem Mund? Ich will es Ihnen sagen. Oder ich will es Ihnen nicht sagen. Ja und nein. Mein Verstand ist nicht ganz, was er sein sollte. Ich sage das aus eigenem freien Willen. Aber ich will es versuchen. Ja und nein. Ich will es versuchen, es Ihnen zu sagen, selbst wenn es mir mein Verstand schwer macht. Danke. Mein Name ist Peter Stillman. Vielleicht haben Sie von mir gehört. Doch wohl eher nicht. Macht nichts. Das ist nicht mein richtiger Name. An meinen richtigen Namen kann ich mich nicht erinnern. Verzeihen Sie nicht, dass es etwas ausmacht. Das heißt nicht mehr. Das heißt nicht mehr.
Nach seiner Entlassung kommt der Vater, Peter Stillman, in der Grand Central Station an. Der scheinbare Privatdetektiv heftet sich an die Fersen des alten Mannes, trifft ihn dreimal im Central Park, bis er ihn schließlich doch verliert.
Wenn alles gut geht, glaube ich, dass ich den Schlüssel zu einer Reihe von großen Entdeckungen in der Hand halten werde. Natürlich sammle ich zurzeit lediglich Daten, Beweisstücke sozusagen. Dann muss ich meine Befunde koordinieren, eine sehr anstrengende Arbeit. Sie glauben gar nicht, wie schwierig das ist, vor allem für einen Mann meines Alters. Sehen Sie, die Welt liegt in Trümmern. Wir haben nicht nur unsere Ziele verloren, wir haben auch unsere Sprache verloren, mit der wir darüber sprechen können. Das sind zweifellos geistige Dinge, aber sie haben ihre Entsprechung in der materiellen Welt. Mein glänzender Einfall war, mich auf körperliche Dinge zu beschränken, auf das Unmittelbare und Greifbare. Meine Motive sind erhaben, aber meine Arbeit gilt dem Bereich des Alltäglichen. Sehen Sie, ich bin dabei, eine neue Sprache zu erfinden. Eine Sprache, die endlich sagen wird, was wir zu sagen haben. Denn unsere Wörter entsprechen der Welt nicht mehr. Als die Dinge noch heil waren, hatten wir die Zuversicht, dass unsere Wörter sie ausdrücken konnten. Aber nach und nach sind diese Dinge zerbrochen, zersplittert, ins Chaos gestürzt. Doch unsere Wörter, sie sind dieselben geblieben. Sie haben sich der neuen Wirklichkeit nicht angepasst. Jedes Mal, wenn wir von dem zu sprechen versuchen, das wir sehen, sprechen wir daher falsch und entstellen das, was wir darzustellen versuchen. We'll be right back. nach New York gekommen, weil er der verlorenste, der elendste aller Orte ist. Die Zerbrochenheit ist allgegenwärtig, die Unordnung universal. Sie brauchen nur ihre Augen zu öffnen, um es zu sehen. Die zerbrochenen Menschen, die zerbrochenen Dinge, die zerbrochenen Gedanken. Die ganze Stadt ist ein Schrotthaufen. Sie eignet sich ausgezeichnet für meine Zwecke. Die Straßen sind eine endlose Materialquelle. Ein unerschöpfliches Lagerhaus an zertrümmerten Dingen. Sammle Dinge ein, die einer Untersuchung wert sind. Ich habe nun schon hunderte von Proben, vom Zerdrückten bis zum Zerkratzten, vom Verbeulten bis zum Zerplatzten, vom Zerriebenen bis zum Verfaulten. Ich erfinde neue Wörter, die den Dingen entsprechen. We'll be right back.
verdammt nochmal nicht will? Was, wenn ich nicht will?
Bienenessen.
Was, wenn ich verdammt nochmal nicht will?
Bienenessen.
Drittes Mal. Bienenessen.
Bienenkorps.
Was, wenn ich
Bienenessen.
Was, wenn ich
nicht
will? Was, wenn ich verdammt nochmal nicht will?
Bienenessen.
Was, wenn ich nicht will?
Bienen
was, wenn ich verdammt nochmal nicht will?
Nach längerer Zeit unter Obdachlosen verlässt er seinen Posten doch. Es stellt sich heraus, dass sich der alte Mann am Tag seines Verschwindens umgebracht hat. Der durch diesen Fall mittellose Privatdetektiv muss erkennen, dass er nichts mehr hat, außer seinem roten Notizbuch, in welchem er den Fall dokumentiert hat.
Thank you.
Zuhörer konnten sich an dieser Verfolgung beteiligen und stießen dabei auch auf literarische Zitate, auf die sich Auster bezieht oder zu denen Querverbindungen hergestellt werden können. Die Angst der Ungewissheit wurde schließlich unerträglich. Meine Augen drangen fast aus ihren Höhlen, so gierig hoffte ich, einen schwachen Lichtstrahl zu erhaschen. Doch noch immer war alles Finsternis und Leere.
Ich ist ein anderer. Mir ist eines klar, ich nehme teil am Entstehen meines Gedankens. Ich sehe ihn. Ich höre ihn. Ich streiche mit einem Bogen über die Seite.
From childhood's hour, he has not seen, as others saw, he could not bring his passions from a common spring.
Where I have not seen, as others saw, I could not bring my
Thema der vernetzten Kulturwissenschaften in der 8. Klasse ist die Sprache. Dadurch lasen wir den Roman von Paul Auster, City of Glass.
Die Geschichte handelt von einem jungen Mann, Peter Stilmer, der von seinem fanatischen Vater 9 Jahre lang eingesperrt wurde, um in dieser Abgeschiedenheit die Sprache Gottes zu erlernen.
Solche Sprachexperimente haben in der Literatur und der Geschichte Spuren hinterlassen.
Wir sind diesen nachgegangen.
Pharao Psammetich wollte herausfinden, ob die Phryger oder die Ägypter das ältere Volk sind. Der Pharao nahm 2 Neugeborene von beliebigen Eltern und gab diese in die Obhut eines Hirten. Der Hirte durfte nicht in der Gegenwart der Kinder sprechen und musste sie in einen Raum sperren, in dem keiner hineinkommt, außer eine Ziege, von deren Milch sich die Kinder ernähren sollten. Psammetich wollte wissen, welches Wort die Kinder als erstes sagen würden. Nach 2 Jahren öffnete der Hirte die Tür und die Kinder kamen auf ihn zugelaufen und riefen des Öfteren das Wort Bekos. Bekos bedeutet Brot auf Phrygisch und damit waren die Phryger das ältere Volk.
Friedrich II. Hatte die Idee der Ursprache. Er glaubte, wenn man einen Menschen von Geburt an jeglichen äußeren Einfluss entzöge und ihn ununterbrochener Stille aussetze, dass dieser Säugling eine eigene Sprache entwickeln würde. Also sperrte er Säuglinge in eine dunkle Kammer und ließ sie nur mehrmals am Tag von einer Hebamme füttern. Aber er mühte sich vergebens, weil die Kinder alle starben. Denn sie konnten nicht leben ohne die Liebe einer Mutter.
Pretty girl, presence seems to fade away. Something steers him up, 'cause she's not her. It's her eyes reminding of time in life. The gap between two sides is loneliness, and she's not him. A deeper impression, the floating obsession. Passion, it's passion. Bye bye, babe. Bye bye, babe. Bye bye, babe. It's okay. Tries to freeze the memory. But her portrait slips away, and he feels a laziness, 'cause she's not her. He thinks about the rest of night and asks, will I stay or go? Should I sleep with her tonight? 'Cause she's not here. A deeper impression, the flow.
babe. Bye, bye, babe. It's okay.
Kompositionen zu einem anderen Roman von Paul Auster.
Der dritte Teil von Paul Austers Trilogie heißt Hinter verschlossenen Türen.
Der Schriftsteller Fanchave, der nie etwas veröffentlicht hat, verschwindet spurlos und hinterlässt seine Frau Sophie und einen gemeinsamen Sohn. Da erhält Fanchaves bester Jugendfreund einen Brief von ihm.
Wir bekamen Zitate aus dieser Geschichte und hatten die Aufgabe, über diese Zitate musikalisch zu improvisieren. Die Ideen dieser Improvisationen bildeten dann das Rohmaterial für die zwei Gruppenkompositionen.
Schülerkompositionen zu einem anderen Roman von Paul Auster.
Folgende Schülerinnen und Schüler wirkten mit:
Anna-Maria Ebbecke,
Magdalena Bauer,
Anna-Sophie Sonnauer,
Marie-Therese Sonnauer,
Theresa Böhm, Felix Aschauer,
Esther Mooshammer,
Fabian Wilhelm,
Felix Kremsner,
Andreas Wippel,
Paul Wallinger,
Nina Lackner
und Christian Molyneux.
Die Schauspielerin Eleonore Bürcher war Gast beim Kulturverein Bibliotop. Sie las aus dem Roman Die Wand von Marlene Haushofer.
Nach der Ankunft unternimmt das Paar noch einen Gang ins nächste Dorf und kehrt nicht mehr zurück. Am nächsten Morgen stößt die Frau auf eine unüberwindbare Wand, hinter der Totenstarre herrscht. Abgeschlossen von der übrigen Welt richtet sie sich inmitten ihres eng umgrenzten Stücks Natur und umgeben von einigen zugelaufenen Tieren aufs Überleben ein. Das ist ungefähr der Inhalt. Das Buch hat sie, ich glaube, 1960 oder sowas geschrieben. Und das war damals eigentlich gar nicht so bekannt, die Schriftstellerin überhaupt nicht. Weil ich halte sie von dem Rang einer Bachmann und so. Es ist ein ganz, eigentlich, jetzt muss ich sagen, es ist ein furchtbares Buch. Es ist so konsequent, so illusionslos, wie die Frau das beschreibt, was ihr da passiert. Also sie ist nachher einfach ganz allein. Sie ist, das muss man, wahrscheinlich hat man es vor 40 Jahren, wie wenn ein Atomkrieg gewesen ist und so. Ist es aber nicht. Das ist eher psychisch, also innerlich passiert das alles. Und sie hat niemanden mehr. Sie hat nur den Hund, der da ist. Und dann kommt eine Kuh irgendwann, der sie gefunden hat, und eine Katze. Und mit denen richtet sie sich eigentlich in diese Jagdhütte ein. Dieser Inhaber der Jagdhütte hat noch so viel Essen und Zeug da gehabt. Also dann sät sie Kartoffeln und erlegt Wild und so. Und er fährt aber immer wieder ganz tiefer Verlust, dass ihr die Tiere sterben oder umgebracht werden. Und so. Und wie sie damit umgeht, also da, ich sage eigentlich schwer, ich bin da ein bisschen überfordert, wenn ich was darüber reden muss. Wie das Buch erschienen ist, war ja die Angst vor dem Dritten Weltkrieg und Atomkrieg. Und wenn man sagt, plötzlich dieses Ehepaar geht am Abend, wenn sie in der Jagdhütte ankommen, gehen die nochmal ins Dorf und nehmen den Hund mit. Das war der Hund von diesem Mann. Und der Hund kommt plötzlich zurück, allein. Und sie wartet noch, bis die kommen. Die kommen, dann geht sie ins Bett. Und in der Früh, wie sie aufwacht, merkt sie, dass die immer noch nicht da sind. Und da denkt sie, das ist merkwürdig, die müssen irgendwo sein. Und geht dann die Leute suchen und plötzlich stößt sie gegen was. Also es ist unsichtbar. Ach so. Es ist, und sie versucht da, und der Hund hat sich auch schon dran verletzt. Also es ist eine unsichtbare Wand und sie kommt da nicht weiter. Und dann schaut sie und geht überall hin, wo sie sieht, und sieht dann ganz in weiter Ferne so einen Mann, der regungslos an einem Brunnen steht, und weiter in einem Haus eine Frau, aber sie kommt nicht dahin. Mach dir keine Sorgen. Auch wenn du mit einer Seele behaftet wärst, sie wünscht sich nichts als tiefen, traumlosen Schlaf. Der ungeliebte Körper wird nicht mehr schmerzen. Blut Fleisch, Knochen und Haut, alles wird ein Häufchen Asche sein und auch das Gehirn wird endlich aufhören zu denken. Dafür sei Gott bedankt, den es nicht gibt. Mach dir keine Sorgen, alles wird vergebens gewesen sein, wie bei allen Menschen vor dir. Eine völlig normale Geschichte. Und das ist also richtig fast Nihilismus, gell? Aber es ist unglaublich. Und wieder, trotzdem höre ich von so vielen, die sagen, auch Jungen, dass das für sie eines der wichtigsten Bücher gewesen ist. Als sie die Wand beendet hat, übereignet sie das Manuskript ihrem Mentor Hans Weigel mit der Bitte um ein Urteil, mit der Bemerkung, hier eine Katzengeschichte, weil es auch viel um Katzen handelt, aber also das war so auch ihre Demut oder ja. Bescheidenheit und so.
Schauspielerin Eleonore Bürcher war Gast beim Kulturverein Bibliotop. Sie las aus dem Roman Die Wand von Marlene Haushofer.
Über die Aktivitäten des Kulturvereins Bibliotop berichtet nun Herr Professor Michael Sporer.
Ich bin der Schulbibliothekar im Gymnasium Silgasse und gleichzeitig Obmann des Vereins Bibliotop. Diesen Verein haben wir vor mehr als 10 Jahren gegründet. Unsere Schulbibliothek ist vom Raum her sehr gut dafür geeignet, dass auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden sollen. Und wir wollten aus dem Raum einen lebendigen Raum machen und wirklich ein Kulturzentrum machen. Aus dem Grund organisieren wir 5 bis 6 Mal Abendveranstaltungen, Lesungen, Konzerte und so weiter. Und während des gesamten Schuljahres auch immer wieder Workshops, Autorendiskussionen und so weiter für die Schüler. Und wir hoffen, dass wir dadurch die Schulbibliothek als Raum und als kulturelles Zentrum besser ausnützen, als es sonst der Fall wäre. Die nächste Veranstaltung in diesem Schuljahr findet am Dienstag, dem 19. Jänner statt. Frau Universitätsprofessor Sabine Schindler vom Institut für Astronomie der Universität Innsbruck wird einen Vortrag zum Thema Die Geschichte des Universums halten.
Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jack-a-roo.
broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
Schulnetz Radio.